Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Ernst. Schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Telefonpressekonferenz anlässlich der Bekanntgabe der Zahlen zum dritten Quartal 2021. Vielen Dank für Ihr Interesse und schön, dass Sie teilnehmen. Hier am Tisch sind der Vorstandsvorsitzende der Bayer AG, Werner Baumann, sowie Wolfgang Nickel, der Finanzvorstand von Bayer. Beide Vorstände werden Ihnen zunächst die wichtigsten Eckpunkte der Geschäftsentwicklung zusammenfassen und anschließend folgt dran die Fragerunde. Bevor wir jetzt beginnen, möchte ich Sie noch auf die Hinweise zu den zukunftsgerichteten Aussagen sowie auf die weiteren rechtlichen Informationen zu Anfang der Präsentation aufmerksam machen. Sie sollten bitte im Zusammenhang mit den folgenden Erläuterungen beachtet werden. Und damit übergebe ich das Wort an Werner Baumann.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Telefonkonferenz. Und zusammen mit Wolfgang Nickel werde ich zunächst die wichtigsten Entwicklungen zum dritten Quartal 2021 zusammenfassen. Wir haben in diesem Quartal eine starke operative Performance erzielt, mit einem deutlichen Plus sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis. Alle Divisionen entwickelten eine starke Wachstumsdynamik. Unser Agrargeschäft erzielte im Vergleich zum Vorjahr ein außergewöhnlich starkes Wachstum, das vor allem auf Mengen- und Preissteigerungen in Nordamerika zurückzuführen sind. Wir sehen hier auch einen guten Start in die Saison in Lateinamerika. Unser Pharmageschäft erzielte ebenfalls ein gutes Wachstum und profitierte besonders von großen Zuwächsen bei unserem Augenmedikament Alia. Auch unsere Division Consumer Health zeigte in allen Regionen und Produktkategorien sehr gute Umsätze. Insbesondere die Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln zog weiter an. Auf Basis der guten Performance im dritten Quartal passen wir heute unsere im August angehobene Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr noch einmal an. Das bestätigt unsere gute Geschäftsentwicklung. Auch bei der Markteinführung und Entwicklung neuer Produkte sind wir im dritten Quartal gut vorangekommen. Bei CropScience haben wir eine ganze Reihe neuer Produkte sehr erfolgreich eingeführt. Das betrifft zum Beispiel neues Saatgut für Sojabohnen in Nordamerika und Brasilien oder Innovationen beim Pflanzenschutz im Maisanbau. Im Pharmabereich sehen wir erfreuliche Fortschritte bei unseren Produkteinführungen und auch der Weiterentwicklung unserer Pipeline. Wir haben im dritten Quartal unser Medikament Kerendia in den USA eingeführt. Es ist das erste Präparat seiner Art für Patientinnen und Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und Typ 2 Diabetes. Für Vekuvo gegen chronische Herzinsuffizienz haben wir im dritten Quartal die EU-Zulassung erhalten. Ein weiterer Meilenstein bei der weltweiten Markteinführung. Auch bei unserem Krebsmedikament Nubeqa kommen wir gut voran, mit einem vielversprechenden Wachstum vor allen Dingen in den USA. Zudem haben wir mit dem klinischen Entwicklungsprogramm der Phase 3 für Elinzanetant begonnen, einem Produkt für Frauen in den Wechseljahren. Alle diese neuen Medikamente sehen wir als Blockbuster-Kandidaten mit einem jeweiligen Spitzenumsatzpotenzial im Milliardenbereich. Zudem haben wir im dritten Quartal das amerikanische Unternehmen Vividion übernommen. Damit sind wir nun in der Lage, neuartige chemische Verbindungen zu entwickeln, die Zielproteine adressieren, die bislang nicht angesprochen werden können. Das stärkt unseren Pharmabereich deutlich mit positiven Auswirkungen auf mehrere Therapiefelder. Darüber hinaus gab es vor kurzem eine wirklich positive Nachricht zu Xarelto. Das Europäische Patentamt hat eine erstinstanzliche Entscheidung aufgehoben und unser Patent für die am breitesten genutzte einmal tägliche Verabreichung von Xarelto bis Mitte Januar 2026 aufrechterhalten und damit fast 2 Jahre länger als bisher angenommen. Auf der Ebene einzelner Länder kann das Patent natürlich weiterhin angefochten werden. Auch bei Consumer Health haben wir unter dem Dach unserer bekannten Produktmarken weitere Innovationen auf den Markt gebracht. Das betrifft zum Beispiel den weltweiten Launch von Bepanthen Derma, der in mehreren Ländern erfolgreich vorangetrieben wurde. Wir haben bei Bayer aber auch sehr ambitionierte Nachhaltigkeitsziele, an denen wir mit Hochdruck arbeiten. Zum Beispiel, wenn es um den Klimaschutz geht. Wie Sie wissen, haben wir uns verpflichtet, bis zum Jahr 2030 in unserer eigenen Produktion klimaneutral zu sein. Das bedeutet, dass wir unsere eigenen Emissionen bis zum Jahr 2029 um 42% reduzieren werden. Wir sind im Plan, um unsere Minderungsziele für 2021 zu erreichen. Neben Investitionen in effizientere Anlagen und Gebäudetechnik setzen wir auch großflächig auf Strom aus erneuerbaren Energien. Bis zum Ende des dritten Quartals haben wir in diesem Jahr Verträge über rund 400.000 Megawattstunden grünen Strom abgeschlossen. Als Teil der LEAF-Koalition haben wir darüber hinaus gemeinsam mit Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und anderen Unternehmen mehr als 1 Milliarde US-Dollar mobilisieren können, um Regenwälder in Asien, Afrika und Lateinamerika zu schützen. Damit werden wir mit dazu beitragen, das Ziel der gerade stattfindenden Weltklimakonferenz, die globale Entwaldung zu stoppen, auch erreichen zu können. Zudem hatten wir angekündigt, dass wir den Zugang zur Familienplanung gerade in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen verbessern wollen. In diesem Zusammenhang haben wir in den vergangenen Wochen den Bau einer neuen Produktionsstätte in Costa Rica und den Ausbau unserer bestehenden Produktionsanlage in Finnland angekündigt. An beiden Orten sollen künftig langfristig wirkende, reversible Verhütungsmittel hergestellt werden. Für unser Nachhaltigkeitsziel, 100 Millionen Frauen bis zum Jahr 2030 Zugang zu modernen Verhütungsmitteln zu verschaffen, sind diese aktuellen Investitionen über insgesamt 400 Millionen Euro in Costa Rica und Finnland ein echter Meilenstein. Innovation, Performance und Nachhaltigkeit, das sind die Ankerpunkte für die langfristige Ausrichtung unseres Unternehmens. Darauf werde ich gleich noch kurz eingehen. Aber davor übergebe ich nun an Wolfgang Nickel für einen spezifischen Blick auf die Zahlen des dritten Quartals und auch den Ausblick für das Gesamtjahr 2021.
Ja, vielen Dank, Werner. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich komme zunächst zu den Zahlen für den Gesamtkonzern im dritten Quartal und dann zur Geschäftsentwicklung in unseren drei Divisionen. Bitte beachten Sie dabei, dass ich beim Umsatz stets von Währungs- und portfoliobereinigten Veränderungen spreche, wenn es nicht explizit anders erwähnt wird. Bayer ist bei Umsatz und Ergebnis im dritten Quartal jeweils zweistellig gewachsen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 14% auf 9,8 Milliarden Euro. Alle drei Divisionen haben zu dieser erfreulichen Entwicklung beigetragen. Unsere zentrale Steuerungsgröße beim Ergebnis, das bereinigte EBITDA, stieg um 16% auf 2,1 Milliarden Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 21,4%. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erhöhte sich von 81 Cent auf 1,05 Euro, ein Plus von 30%. Hierzu trug vor allem die starke Ergebnisentwicklung von CropScience bei. Der Free Cash Flow stieg gegenüber dem Vorjahr um fast 60% auf knapp 2 Milliarden Euro. Damit komme ich zu den Zahlen der Divisionen und ich beginne mit unserem Agrargeschäft. Die Division CropScience konnte den Umsatz im dritten Quartal kräftig steigern, um 26% auf 3,9 Milliarden Euro. Besonders deutlich legt dabei das Geschäft mit Saatgut und Pflanzeneigenschaften zu. In Nordamerika lag dies hauptsächlich an geringeren Produktrückgaben im Vergleich zum Vorjahresquartal und an höheren Lizenzeinnahmen. In Südamerika profitierte das Geschäft mit Saatgut und Pflanzeneigenschaften von Preis- und Mengensteigerungen sowie von der Markteinführung einer neuen Pflanzeneigenschaft beim Mais. Das Geschäft mit Herbiziden wuchs aufgrund von höheren Preisen, insbesondere in Nordamerika. Das bereinigte EBITDA von CropScience lag im dritten Quartal bei 471 Millionen Euro, nach einem Minus von 34 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Dabei konnte die gute Geschäftsentwicklung, gestiegene Herstellungskosten sowie höhere Investitionen in Forschung und Entwicklung deutlich überkompensieren. Zum Umgang mit dem Rechtskomplex Glyphosat in den USA möchte ich hier nur noch einmal kurz auf unseren 5-Punkte-Plan verweisen, zu dem wir im Sommer konkrete Informationen gegeben hatten. Wir machen hier gute Fortschritte. Im Dezember könnte der US Supreme Court entscheiden, ob er den Fall Hardeman zur Prüfung annimmt. Ein positives Urteil im kommenden Jahr könnte dann die Rechtsstreitigkeiten effektiv beenden. Für den Fall eines negativen Ergebnisses haben wir bekanntlich bereits im zweiten Quartal vorgesorgt und zusätzlich 4,5 Milliarden Dollar Vorsteuern und Abzinsung zurückgestellt, um mögliche langfristige Risiken abzubilden. Damit kommen wir zu unserem Pharmageschäft. Der Umsatz von Pharma stieg im dritten Quartal auf rund 4,5 Milliarden Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 7%. Insbesondere unser Augenmedikament Eylea trug zu diesen deutlichen Steigerungen bei. In allen Regionen konnte das Geschäft mit Eilea deutlich ausgeweitet werden und wuchs insgesamt um fast 20%. In einem wachsenden Markt konnten Marktanteile hinzugewonnen werden, auch durch die fortlaufende Vermarktung der Eilea-Fertigspritze. Hinzu kam, dass sich das Geschäft insbesondere in Europa von den Einschränkungen durch Covid-19 weiter erholte. Der Umsatz mit dem Gerinnungshemmer Xarelto stieg um 4%. Dazu trug insbesondere ein höherer Absatz in Russland und Deutschland bei. In China war das Geschäft mit Xarelto aufgrund sinkender Preise rückläufig. Erfreulich sind auch die Fortschritte bei der Markteinführung von Nubeqa und Verquvo. Darauf hat Werner schon hingewiesen. Im dritten Quartal erzielten wir zudem die ersten Umsätze mit unserem neuen Medikament Kerendia, das im Juli in den USA zugelassen wurde. Das bereinigte EBITDA von Pharma lag im dritten Quartal bei 1,4 Milliarden Euro und damit um etwa 10% unter dem Vorjahr. Das lag an höheren Investitionen in Forschung und Entwicklung, unter anderem im Bereich der Zell- und Gentherapie. Dazu kamen gestiegene Aufwendungen für die Markteinführung unserer neuen Produkte. Bei unserem Geschäft mit frei verkäuflichen Gesundheitsprodukten konnten wir die starke Wachstumsdynamik fortsetzen. Auch im Vergleich zu einem sehr starken Quartal im Vorjahr wuchs das Geschäft über Regionen und Produktkategorien hinweg. Insgesamt lag der Umsatz von Consumer Health bei 1,3 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 11%. Wichtigster Treiber der Wachstumsdynamik war erneut die Kategorie Nahrungsergänzung mit einem Zuwachs von 20%. Auch die Kategorie Schmerz und Cardio legte erheblich zu mit einem Anstieg von 17%. Dazu trug unter anderem eine Produktlinienerweiterung bei Aleve bei. In der Kategorie Allergie und Erkältung stiegen die Umsätze um 7%. Hier hatten im Vorjahr die Covid-19-Maßnahmen zu einem Rückgang des Geschäfts geführt. Das bereinigte EBITDA von Consumer Health stieg um 2% auf 308 Millionen Euro. Ergebnismindernd wirkten sich höhere Investitionen in Innovation und Produkteinführungen aus. Damit kommen wir zu unserem Ausblick für das Gesamtjahr 2021. Wir hatten die Prognose im August nach dem zweiten Quartal angehoben und basierend auf der anhaltend starken Entwicklung im dritten Quartal können wir diese Prognose heute erneut aktualisieren. Wir erwarten nun mehr Wachstum für unsere Divisionen Crop Science und Consumer Health, während unser Ausblick für Pharma konstant bleibt. Damit gehen wir auch auf Konzernebene von einem Umsatzwachstum von Währungs- und Portfolio bereinigt etwa 7% aus, statt zuvor 6%. Auf der Folie sehen Sie den Ausblick für unsere Finanzkennzahlen, jeweils mit unterschiedlichen Annahmen zu den Währungseffekten. Dort können Sie erkennen, dass wir auch beim bereinigten Ergebnis je Aktie mit leichten Verbesserungen rechnen. Wir gehen auch von einem besseren Free Cashflow aus, dass sich ein Teil der Zahlungen für die Vergleiche im Rechtskomplex Glyphosat in das Jahr 2022 verschieben werden. Im Agrarbereich sind wir in Lateinamerika erfolgreich in die Saison gestartet und bereiten uns nun in Nordamerika auf die Saison 2022 vor. Unsere Produktionsanlage in Luling im amerikanischen Bundesstaat Louisiana war durch die Auswirkungen des Hurrikans Ida zwischenzeitlich für rund 5 Wochen außer Betrieb. Inzwischen läuft die Anlage wieder in vollem Umfang. Wir gehen davon aus, dass der negative Effekt der Produktionsausfälle im vierten Quartal durch die anhaltend positive Wachstumsdynamik bei Crop Science weitgehend ausgeglichen wird. Auch im Pharmageschäft gehen wir davon aus, dass wir unsere Prognose erreichen. Trotz des Preisdrucks in China rechnen wir für Xarelto weiterhin mit einem stabilen Wachstum. Für Eilea erwarten wir in diesem Jahr ein Wachstum im mittleren bis hohen 10%igen Bereich. Auch bei Consumer Health sind wir weiterhin voll auf Kurs, um in allen Kategorien und Regionen zu wachsen. Etwas volatil bleibt die Situation bei unseren Husten- und Erkältungsmitteln. Hier beobachten wir die weiteren Auswirkungen der Covid-19-Pandemie ganz genau. Und damit zurück an dich, Werner.
Ja, vielen Dank, Wolfgang. Wie Sie sehen, zeigt die Entwicklung im dritten Quartal, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Das betrifft sowohl unsere operative Entwicklung als auch die Markteinführung neuer Produkte. Diese Fähigkeit, in wissenschaftliche Forschung zu investieren und Innovationen zu entwickeln, war schon immer die Lebensader von Bayer und das ist bis heute so. Wir haben unsere Unternehmensstrategie und damit auch unser Innovationspotenzial auf die systemrelevanten Bereiche Gesundheit und Ernährung ausgerichtet. Damit wollen wir bei der Lösung einer der essentiellen Kernfragen mitwirken, und zwar, wie sichern wir in Zeiten des Klimawandels die Nahrungs- und Gesundheitsversorgung von immer mehr Menschen? Die Frage ist ebenso relevant wie aktuell. Es ist eine der Fragen, die in diesen Tagen beim Weltklimagipfel in Glasgow diskutiert werden. Wir sehen dort, dass sich immer mehr Staaten konkret dazu verpflichten, in den nächsten Jahrzehnten klimaneutral zu werden. Als Unternehmen begrüßen wir diese Entwicklung. Wir können dem Ergebnis der Verhandlungen in Glasgow in den nächsten Tagen nicht vorgreifen, aber ich hoffe, dass die Chance ergriffen wird und sich eine große Gruppe von Staaten als eine Art Klimaclub zusammenschließt, der klare Ziele und notwendige Maßnahmen definiert. Bei allen konkreten Schritten in Richtung Klimaneutralität liegt es auf der Hand, dass neuen Technologien eine überragende Bedeutung zukommt. Was wir brauchen, ist vereinfacht gesagt, mehr Fortschritt und mehr Offenheit für Innovationen. Ich glaube, dass die Zeit reif dafür ist. Erstens, weil wir derzeit einen enormen wissenschaftlichen Fortschritt sehen. Und zweitens, weil wir handeln müssen, und zwar zügig. Und drittens, weil wir mit den Impfstoffen gegen Covid-19 gerade alle gemeinsam den Wert von Forschung für die Gesellschaft ganz konkret erleben. Diese Erfahrung sollten gerade wir in Europa auch auf andere Technologien übertragen. Bei Bayer arbeiten wir gemeinsam mit unseren Partnern an zahlreichen Projekten, bei denen neue Technologien einen echten Mehrwert für die Gesellschaft darstellen. Nehmen Sie als Beispiel Dünger. Stickstoffdünger ist heute die Voraussetzung für etwa 40% der weltweiten Ernährung, aber auch verantwortlich für etwa 4% aller globalen CO2-Emissionen. Deshalb brauchen wir Alternativen. Wir sind über unsere Liebsanheit an einer Reihe von Biotech-Startups beteiligt, die mit unterschiedlichen Technologien an der Veränderung von Mikroben forschen. Wenn es klappt, können sie schon ab Mitte dieses Jahrzehnts mehr Pflanzen, vereinfacht gesagt, selber düngen. Das wäre eine echte Entlastung für das Klima. Oder nehmen Sie als zweites Beispiel die Parkinson-Krankung. Aktuell werden zwei unterschiedliche Ansätze gegen die Nervenkrankheit Parkinson in klinischen Phase 1-Studien untersucht. In beiden Fällen handelt es sich um völlig neuartige Therapien. Eine Zelltherapie und eine Gentherapie. Parkinson ist bisher eine unheilbare Krankheit, bei der es seit Jahrzehnten keinen wirklichen Fortschritt gibt. Wenn uns hier ein Durchbruch gelingen würde, wäre das eine bahnbrechende Innovation für Millionen Patientinnen und Patienten. Das sind nur zwei der langfristigen Innovationen, an denen wir forschen. Wir investieren in die Zukunft mit mehr als 13.000 Forscherinnen und Forschern, die jeden Tag mit großer Leidenschaft ihrer Arbeit nachgehen. Mit mehr als 5 Milliarden Euro, die wir jedes Jahr in Forschung und Entwicklung investieren. Und mit unzähligen Partnerschaften auf der ganzen Welt. Viele unserer konkreten Projekte drehen sich um das, was Experten als die Biorevolution bezeichnen. Sie verstehen darunter den großen Fortschritt in der Welt der Zellen und Gene, der durch künstliche Intelligenz und den digitalen Wandel exponentiell gesteigert wird. Bayer ist wie kein anderes Unternehmen aufgestellt, um das Innovationspotenzial der Biorevolution in den Bereichen Gesundheit und Ernährung zu realisieren. Daran werden wir auch weiterhin mit Hochdruck arbeiten. Meine Damen und Herren, wie Sie gesehen haben, gab es heute Morgen nicht nur eine Pressemitteilung zum dritten Quartal, sondern auch zu einer Personalie. Nach mehr als 30 Jahren bei Bayer hat Liam Condon sich entschlossen, eine neue berufliche Herausforderung wahrzunehmen. Und dafür wünsche ich ihm alles Gute und viel Erfolg. Ich danke Liam sehr herzlich für unsere langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Liam hat sich große Verdienste um Bayer erworben und wir werden ihn Ende des Jahres in angemessener Weise verabschieden. Mit Rodrigo Santos übernimmt zum 1. Januar 2022 ein ausgewiesener Experte mit über 25-jähriger Industrieerfahrung, die Führung der Agrarsparte und auch den Sitz im Vorstand von Lehm konnten. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und nun antworten wir gerne auf Ihre Fragen.
Ja, vielen Dank an Werner Baumann, auch an Wolfgang Nickel. Wie Sie gerade gehört haben, meine Damen und Herren, Sie können jetzt Ihre Fragen stellen und damit übergebe ich wieder an Frau Ernst.
Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir starten nun mit der Frage- und Antwortrunde. Um eine Frage anzumelden, drücken Sie bitte die Tasten 9 und Stern auf Ihrem Telefon. Sie bekommen einen kurzen Systemhinweis, dass Ihre Eingabe erkannt wurde und sind somit in die Reihe der Fragesteller eingereiht. Bitte beachten Sie, dass Sie durch das erneute Drücken der Tasten 9 und Stern auf Ihrem Telefon Ihre Frage zurückziehen. Und die erste Frage kommt von Jonas Janssen, FAZ. Sie haben das Wort.
Schönen guten Morgen. Ich grüße Sie. Vielen Dank für die Infos. Mich würde einmal interessieren, Herr Baumann, Sie haben das ja angesprochen mit den Covid-19-Impfstoffen. Da hatte Bayer ja eigentlich auch mal was geplant mit CureVac zusammen. Das kommt ja jetzt doch nicht zustande. Ich wollte mal fragen, wie da im Moment Ihre Planung in Wuppertal ist, ob das quasi in Zukunft damit vielleicht anderen Herstellern eine Möglichkeit geben könnte oder wie das da jetzt erstmal weitergeht.
Ja, guten Morgen, Herr Janssen. Vielen Dank für die Frage. Wir haben uns redlich bemüht, insbesondere aufgrund der Notsituation im letzten Jahr, als die Pandemie sozusagen in vollem Schwung war, hier auch zu sehen, ob wir produzieren können und haben dann wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um in kürzestmöglicher Zeit Produktionskapazität aufzubauen. Aufgrund der Tatsache, dass CureVac relativ spät den Zulassungsantrag für ihr Phase-1-Vakzin eingereicht hat und dieses inzwischen auch zurückgezogen hat, gibt es für die Etablierung einer Impfstoffproduktion in Wuppertal aktuell keine Basis. Das heißt also, wir haben diese Aktivitäten eingestellt. Gleichwohl haben wir natürlich zusätzliche Belegschaft eingestellt, die nun in Wuppertal, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neu eingestellt worden sind, die nun in Wuppertal am Standort von etwa 3000 Belegschaftsmitgliedern in andere Verwendungen gehen.
Die nächste Frage kommt von Bert Fröndorf, Handelsblatt. Sie haben das Wort.
Schönen guten Morgen in die Runde. Ich habe drei kleine Fragen anschließend zum Thema, das Sie gerade angesprochen haben. Arbeiten Sie denn weiter mit CureVac zusammen? Das war ja letztlich, jetzt die Produktion ist klar, dass die nicht starten wird, aber Sie waren ja in ganzen Zulassungsanträgen, Studien und so weiter auch beteiligt. Ist man da weiter Partner von CureVac oder ist das damit auch erledigt? Die zweite Frage ist, von wo aus wird der Rodrigo Santos arbeiten? Zieht er nach Monheim oder bleibt er in St. Louis als Konzernvorstand? Und dritte Frage ist, im Quartalsbericht ist noch von einer Sammelklage von Investoren in den USA wegen angeblich fehlerhafter Kapitalmarktkommunikation die Rede. Wie ist da der juristische Stand und wie bewertet Bayer diese Sammelklage, die da ansteht?
Ja, guten Morgen, Herr Fröndorf. Vielen Dank für Ihre Fragen. Also zur ersten Frage. Wir sind weiterhin an der mRNA-Technologie interessiert und auch weiterhin in Diskussionen mit CureVac. Allerdings gibt es aktuell über die nun beendete Zusammenarbeit in der Unterstützung für eine mögliche Ausbietung und dann auch in der Logistikverteilung des Impfstoffes, der ja nun nicht in die Zulassung geht und darüber hinaus auch die Produktion, keine vertragliche Zusammenarbeit. Was Rodrigo Santos angeht, Rodrigo Santos wird sowohl seine globale divisionale Verantwortung für die Agrarsparte wie auch Teile seiner Vorstandsaufgaben aus St. Louis heraus wahrnehmen. Wir werden aber weiterhin, wie auch bisher, vollkommen unverändert mit zwei globalen Headquarter-Standorten arbeiten. Einer mit bekanntem und existierendem Zuschnitt in Monheim und der andere in St. Louis. Dazu muss man natürlich auch wissen, dass wir in Summe rund 70% unseres Agrargeschäftes in Nord- und Lateinamerika machen. Aber nochmal, was die globale Verantwortung des Headquarter-Standorts des Monheim angeht, ändert sich nichts. Was die Sammelklage in den USA angeht, das ist die Klage des sogenannten Hausmann Trusts. Und Entschuldigung, wir haben also hier in der Securities Class Action, die Sie ansprechen, sind wir noch in der Zulässigkeitsphase. Das Gericht hat in einer ersten Bewertung von den vorgebrachten Anschuldigungen alle bis auf einen abgelehnt. Und darüber streiten wir noch vor Gericht. Und wir haben also hier erst kürzlich eine Eingabe gemacht, um nochmals klarzustellen, dass wir alle Antragsgegenstände für unbegründet halten.
Die nächste Frage kommt von Hendrik Geisler, Kölner Stadtanzeiger. Sie haben das Wort.
Guten Morgen zusammen. Ich interessiere mich gerade noch mal für den Stromverbrauch bei Bayer jährlich. Wie groß ist der Anteil des grünen Stroms aktuell insgesamt? Dann interessiert mich, hat Bayer in den vergangenen Jahren Konzernteile fiskalisch zurück nach Leverkusen geholt? Und wenn ja, welche waren das und sind weitere in Planung? Zudem haben Sie ja vor einem Jahr, mehr als einem Jahr, eine Verschärfung des Sparprogramms beschlossen und sagten damals, ein Jobabbau werde geprüft. Bei dem gibt es keine weiteren Informationen, obwohl diese für Anfang 2021 schon angekündigt waren. Daher habe ich dazu mehrere Fragen. Wie viele der 12.000 im Jahr 2018 kommunizierten abzubauenden Stellen sind bereits abgebaut? Und wie viele sollen zusätzlich durch das im letzten Jahr kommunizierte Sparprogramm nun abgebaut werden? An welchen Standorten, Geschäftsbereichen und in welchem Umfang ist Leverkusen betroffen? Vielen Dank.
Ja, guten Morgen, Herr Geisler. Ich habe Ihre zweite Frage akustisch nicht verstanden. Können Sie bitte nochmal wiederholen?
Ja, es interessiert mich, ob Bayer Konzernteile in den vergangenen Jahren fiskalisch zurück nach Leverkusen geholt hat. Und welche das waren, wenn es denn passiert ist und ob weitere in Planung sind.
Ja, alles klar. Also ich beantworte Ihre erste und dritte Frage. Die zweite Frage wird dann Wolfgang Nickel beantworten. Also wir haben für dieses Jahr zusätzlich grünen Strom in der Größenordnung von etwa 400.000 Megawattstunden eingekauft. Das entspricht etwa 12% unseres gesamten Stromverbrauchs, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Was die Strukturmaßnahmen angeht, die wir im Rahmen unseres Bayer 2022 Programms bekannt gegeben haben, das sind die 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Erstmal sind davon, also tatsächlich haben wir einen Nettoabbau über die Jahre von 8.000 Positionen, weil wir natürlich gleichzeitig eingestellt und auch akquiriert haben. Ja, das heißt, diese Programme waren immer dazu angelegt, vor allen Dingen auch das Thema Innovation und Wachstum weiter zu stärken in der Transformation des Unternehmens. Also parallel dazu hat also hier auch eine Reinvestition und ein weiterer Aufbau von Beschäftigung, nachhaltiger Beschäftigung stattgefunden. Und wir werden dieses Programm planmäßig bis zum Jahresende 2021 abschließen. Die Programme, die wir letztes Jahr bekannt gegeben haben, ein Einsparvolumen von etwa 1,5 Milliarden Euro bis 2024, sind zurzeit in einigen Bereichen in der Diskussion, in anderen Bereichen bereits in der Umsetzung. Allerdings gibt es hier keine gesamte Personalzahl, die es zu kommunizieren gibt, weil viele Bereiche sehr unterschiedlich betroffen sind. Wiederum, wie ich gerade eben beschrieben habe, auch in der Umschichtung von Ressourcen. Und das ist ein laufender Prozess, den wir in den nächsten Jahren sehen werden. Also insofern keine aktuellen Neuigkeiten, vielleicht noch ein weiterer Datenpunkt, was unsere Beschäftigung in Deutschland angeht. Unsere Belegschaft ist im Jahresverlauf praktisch stabil. Wir haben insgesamt eine Variation im Verhältnis zum 1.1. von rund 180 Positionen in Deutschland.
Ja, und zur Steuerfrage ganz kurz, Wolfgang Nickel hier. Also wir haben keine wesentlichen Konzernteile nach Leverkusen geholt und haben auch keine weiteren in der Planung.
Die nächste Frage kommt von Timothy Low, Bloomberg News. Sie haben das Wort.
Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich habe zwei Fragen. Das erste geht um Thema Nachhaltigkeit. Sie haben viel darüber schon geredet. Ich erinnere mich aber an, also bei der Hauptversammlung, ein Thema war dieser UN Global Compact. Und wenn ich mich nicht irre, zumindest in der Frühling, Bayer hat dagegen gestoßen. Ich wollte wissen, ob es ein Update dazu gibt, ob Bayer immer noch dagegen stößt. Wenn ja, was sind die Auswirkungen dafür? Und was muss Bayer tun, um das zu fixen? Danke.
Ja, guten Morgen, hallo. Ich glaube, es geht darum, ob Bayer Mitglied des UN Global Compact ist oder nicht. Hier hat es Diskussionen in der Vergangenheit gegeben. Ich kann aber sagen, dass Bayer wie kein anderes Unternehmen weltweit mit den Themen, die wir insbesondere im Bereich globaler Ernährung, nachhaltiger Ernährung und auch Gesundheit vorantreiben, tatsächlich ein wirklich systemrelevantes Unternehmen ist. Da sehen wir in vielen Bereichen unsere Nachhaltigkeitsziele, die wir bis 2030 formuliert haben, sind natürlich vollkommen auf Linie mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens und darüber hinaus auch mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, also den sogenannten UN-SDGs. Und was die Relevanz unseres Unternehmens, auch den Zugang unseres Unternehmens angeht, vielleicht nur einen kleinen Datenpunkt. Sie wissen ja sicherlich, dass es einige Leute gegeben hat, die sehr früh vor 30, 40 Jahren bereits das ganze Thema Nachhaltigkeit als eines der wesentlichen gesellschaftlichen Themen und großen Herausforderungen gesehen hat. Hier ganz konkret Prinz Charles. Prinz Charles führt eine sehr große Nachhaltigkeitsinitiative, die sogenannte Sustainable Markets Initiative. Und es gibt relativ wenige Unternehmen, die dort eingeladen sind, um im Rahmen von Task Forces auch beizutragen. Bayer ist eins davon.
Die nächste Frage kommt von Christian Hetzner, Fortune. Sie haben das Wort.
Ja, guten Morgen, vielen Dank. Zwei Fragen von meiner Seite im Bereich Crop Science. Rechnen Sie erstens mit weiteren Preissteigerungen für Ihre verschiedenen Produkten im Q4 und im 2022? Und zweitens, in einem Gespräch mit meiner Kollegin in Glasgow meinte der Vorstandsvorsitzende von Yara, dass wir uns auf eine Ernährungskrise zu steuern, aufgrund einer Verzehnfachung der Düngemittelpreise. Stimmen Sie ihm zu und wie bewerten Sie im Moment die Lage im Agrarbereich? Vielen Dank.
Ja, guten Morgen, Herr Hetzner. Vielen Dank für Ihre Frage. Sehen Sie mir nach, dass ich zu Düngemittelpreisen nun mal nicht auskunftsfähig bin, weil wir in diesem Bereich nicht tätig sind. Was unser Geschäft angeht, unsere Preissteigerungen, haben wir natürlich auch zunächst mal erhebliche Kostensteigerungen, die sich sehr, sehr deutlich auch in unserer gesamten Kostenposition im Jahresverlauf deutlich gemacht haben. Das hängt auf der einen Seite mit dem unerwartet schnellen Anstieg von Nachfrage und gleichzeitig nicht wirklich zeitgleich verfügbarer Kapazitäten in vielen unserer Supplier-Märkte zusammen, wo diese große Nachfrage nicht auskömmlich bedient werden kann. Deswegen sehen wir doch Preissteigerungen. Wir sehen natürlich auch bei unseren Kunden erhebliche Steigerungen ihrer Absatzpreise. Das heißt also, die Preise für Soja und Mais, nur mal zwei Beispiele zu nehmen, haben sich im Jahresverlauf signifikant erhöht, bereits seit viertes Quartal 2021. Das heißt, unsere Kunden haben zurzeit eine hervorragende wirtschaftliche Lage. Und wir müssen natürlich unsererseits sehen, dass wir aufgrund der hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung, unser Produktionsnetzwerk, Produktsicherheit und so weiter, diese Kosten auch weitergeben können. Das haben wir zunehmend getan. Es gibt immer einen gewissen Zeitverzug. Wir reagieren in aller Regel auf Kostensteigerungen und auch die Steigerungen der Commodity-Preise. Und wir verfahren dann nach dem System, dass wir eine mehrwertorientierte Preispolitik betreiben, sodass also der Mehrwert, den unsere Produkte bringt, dann auch entsprechend seitens der Kunden honoriert und auch vergütet wird. Das haben wir im Jahresverlauf gesehen. Es gibt sehr unterschiedliche Preisdynamiken, das muss ich auch sagen, in unterschiedlichen Märkten, teilweise auch unterschiedlichen Gründen. Wir haben über die letzten knapp 2 Jahre 1,3 Milliarden Euro an Währung verloren in unseren internationalen Märkten. Hier ist Brasilien ein wesentlicher Treiber und in dem Umfang, in dem es möglich ist, erhöhen wir natürlich unsere Preise, insbesondere für Produkte, die nach Brasilien hinein importiert werden, um letztendlich diese Währungsverluste teilweise auszugleichen. Darüber hinaus gibt es in den Commodity-Märkten eine gewisse Preis- und auch Produktenge. Hier sei genannt als großes und wichtiges Produkt Glyphosat. Hier haben wir im Jahresverlauf mehrfach Preissteigerungen gesehen. Wir selber haben unsere Preise ebenfalls angehoben, weil halt die chinesische Produktion deutlich zurückgefahren worden ist und wir fürs dritte Quartal noch nicht, aber für viertes Quartal auch mit erheblichen Reduzierungen von Produktverfügbarkeit rechnen aufgrund von Hurricane Ida und der Tatsache, dass unser Produktionsstandort in Luling dadurch betroffen war. Ja, und darauf basierend in einem Commodity-Preis orientierten Markt sehen wir natürlich dann auch weitere Preisanstiege für Glyphosat.
Die nächste Frage kommt von Annette Becker von der Börsenzeitung. Sie haben das Wort.
Ja, guten Morgen. Ich habe auch eine Frage und zwar die Sondereinflüsse von knapp 700 Millionen Euro, ein Großteil gut 600 entfallen auf Restrukturierung und das war jetzt im dritten Quartal auch erstmal so ein richtig großer Block. Was ist denn da im vierten Quartal zu erwarten? Steht ja auch wahrscheinlich im Zusammenhang mit den geplanten Einsparungen von 1,5 Milliarden Euro.
Hallo Frau Becker, Wolfgang Nickel hier. Ja, Sie haben vollkommen recht, der Großteil der Sondereinflüsse in diesem Quartal kamen aus Restrukturierung. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass unsere Planung für das im letzten Jahr angekündigte Programm fortschreitet. Die Pläne werden konkretisiert. Das wird dann auch natürlich gründlich besprochen mit den Kollegen auf der Arbeitnehmerseite. Und wann immer man da dann Maßnahmen festgezurrt hat, da wird dann eben entsprechend nach den Bilanzierungsregeln die Rückstellung in die Bücher reingenommen. Wir hatten ja insgesamt gesagt, dass der Faktor von Sondereinflüssen hier in etwa 1,7 mal die Einsparungen sind. Und wir machen jetzt da keine gesonderte Vorhersage fürs nächste Quartal. Das hängt dann halt immer damit zusammen, wann die entsprechenden Einigungen zustande kommen.
Nächste Frage kommt von Olaf Storbeck, Financial Times. Sie haben das Wort.
Ja, guten Tag. Ich habe auch noch mal eine Frage zum Crop Science Bereich. Ihre Presse und zu dem Führungswechsel dort. Die Pressemitteilung liest sich ja so, dass der Herr Condon auf eigenen Wunsch das Haus verlassen wird. Jetzt hat er ja eigentlich noch Vertrag bis 2023 gehabt. Kann man davon ausgehen, dass, weil er auf eigenen Wunsch geht, eben dann auch der Rest des Vertrages nicht ausgezahlt wird? Da wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie das erläutern würden. Und dann die zweite Frage, die ein bisschen sozusagen das Gegenstück ist. Er ist ja im Mai schon, glaube ich, zum COO berufen worden. War damals schon klar, dass es diesen Wechsel geben wird oder kam das jetzt überraschend? Danke.
Ja, guten Morgen, Herr Storbeck. Vielen Dank für Ihre Fragen. Ihre erste Frage und Vermutung kann ich bestätigen. Liam hat auf eigenen Wunsch darum gebeten, dass ein laufender Vorstandsvertrag vorzeitig beendet wird. Er stellt sich einer neuen beruflichen Herausforderung und vor dem Hintergrund gibt es natürlich überhaupt keinen Grund, die restliche Vertragslaufzeit auszubezahlen. Ja, das ist eine Frage, die am Ende der Aufsichtsrat zu beantworten hat. Also ich kann Ihnen nur sagen, was der Aufsichtsrat dazu entschieden hat, weil der Vorstand natürlich bei diesen Themen in aller Regel nicht involviert ist, ja, und auch nicht zuständig ist. Was Rodrigo Santos angeht, ist es so, dass wir, und da sollen Sie auch beim führenden Agrar-Input-Unternehmen weltweit erwarten, natürlich Top-Expertise und Top-Leute im eigenen Unternehmen haben, von denen immer je nachdem, welche Herausforderungen sich gerade im Geschäft auftun oder welche Opportunitäten sich auftun, es unterschiedliche Personalprofile gibt, die dann für die Führung der Division geeignet sind. Der Aufsichtsrat, auch hier ja zuständig, hat einen entsprechenden Auswahlprozess durchgeführt. Der Vorstand ist natürlich insofern involviert, als dass wir natürlich unsere Talentbasis entwickeln und natürlich auch Nachfolgekandidaten für Vorstandsrollen entwickeln. Und ich kann Ihnen sagen, dass Rodrigo Santos seit langer Zeit in der Spitze der Nachfolgekandidaten geführt wurde.
Die nächste Frage kommt von Antje Höning, Rheinische Post. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich habe auch drei Fragen. Eines zu den Klagen. 125.000 Klagen war ja mal die Zahl, 96.000 beigelegt oder nicht berechtigt. Ist das noch die aktuelle Zahl oder wie ist da der Stand? Und dann zwei Fragen zu Corona. Sie haben ja eine Impfpflicht in den USA erwogen, Stichwort Good Citizen. Wie weit sind denn die Pläne da gediehen? Und zum Thema Homeoffice, wie viele Prozent der Mitarbeiter sind denn zurück und erwarten Sie, dass es über den Winter wegen der vierten Welle da wieder eine Verschärfung geben wird? Vielen Dank.
Ja, guten Morgen, Frau Höning. Vielen Dank für Ihre Fragen. Es gibt keine aktuelle neue Zahl für die Anzahl der Klagen. Sie wissen, dass wir ja auf der einen Seite weiter in Vergleichsverhandlungen sind, auch im Rahmen des Fünf-Punkte-Programms, das wir kommuniziert haben. Wir arbeiten an allen dieser fünf Punkte, auch was die Einreichung unseres Appeals angeht beim Supreme Court. Das ist dann für sich der nächste wichtige Meilenstein, wo wir auf eine Entscheidung warten, möglicherweise noch im vierten Quartal, ansonsten im ersten Quartal 2022. Was die Impfpflicht angeht, ist es natürlich so, dass es in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Möglichkeiten gibt, eine Impfung der Belegschaft durchzusetzen. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir als wissenschaftsbasiertes Unternehmen natürlich aufgrund der massiven Evidenz von Hunderten von Millionen Menschen, die inzwischen geimpft worden sind, und wir einen Datenstand haben, den es bei keinem anderen zugelassenen Medikament in dieser Kürze der Zeit gegeben hat, absolut sicher sind, dass vor dem Hintergrund der großen Risiken einer Erkrankung die Impfung das Mittel der Wahl ist. Das vertreten wir auch natürlich in unsere Organisation hinein und wir halten unsere Leute an, letztendlich sich auch impfen zu lassen. Eine Impfung erzwingen können wir nicht in vielen Bereichen. Gleichwohl gibt es, ich nenne das mal, ein gewisses Enforcement, insbesondere dort, wo wir selber im Gesundheitsbereich natürlich beispielsweise mit unseren Vertriebskolleginnen und Kollegen oder auch im Diagnostikabereich in der Radiologie mit unseren Technikern in Krankenhäuser gehen. Und da müssen wir sicherstellen, dass wir, ich sag mal, ärztliches Personal, Pflegepersonal und natürlich auch stationär behandelte Menschen nicht ins Risiko stellen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jedenfalls nicht geimpft sind. Der nächste Punkt in dem Zusammenhang ist, dass wir natürlich auch sehen wollen, dass in einigen Bereichen, in denen die Impfquote nicht allzu hoch ist, wir diese durch weitere Ansprache weiter erhöhen. Es schützt unsere Belegschaft, sowohl die Individuen wie auch Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch das private Umfeld. Und bis auf die Tatsache, dass wir natürlich Respekt haben vor religiösen Gründen, die eine Impfung verhindern oder auch gesundheitlichen Einschränkungen, die eine Impfung verunmöglichen, sind wir ganz klar und ich persönlich der Meinung, dass sich jeder impfen lassen sollte. Full stop. Nächster Punkt, Homeoffice. Auch hier sehr unterschiedliche Situationen, Standort für Standort. Wir haben im Rahmen unserer Sicherheitskonzepte natürlich alle Vorsorge getroffen, während der unterschiedlichen Phasen immer nur das vertretbare Maß an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann im Büro zu haben. Wir hatten teilweise sehr, sehr wenige Leute im Büro. Wolfgang Nickel und ich sind da wirklich auskunftsfähig, weil wir praktisch jeden Tag hier sind und das Geschehen also zumindest Leverkusen sehr genau beobachten. Wir können inzwischen in Leverkusen und in den meisten anderen Bürostandorten in Deutschland eine Quote von etwa 60% der Belegschaft, die dann am Standort sind, also in Büroarbeitsplätzen, inzwischen vertreten. Und wir arbeiten daran, in diese Richtung auch zu gehen, um ganz einfach auch das Thema Austausch, sozialer Austausch zwischen Kolleginnen und Kollegen, insbesondere für junge Kolleginnen und Kollegen, die neu eingetreten sind und damit natürlich auch das betriebliche Miteinander jetzt weiter zu fördern, gleichwohl im Rahmen des New Normal natürlich in hybride Modelle hineingehen, mit teilweise Arbeit von zu Hause und teilweise Arbeit am Standort, hängt auch immer dann ein bisschen von den jeweiligen Tätigkeiten ab.
Die nächste Frage von Wolf von Davids, dpa, Sie haben das Wort.
Ja, super, guten Morgen, vielen Dank. Nochmal eine Nachfrage zum Thema zu Wuppertal. Wie viele Menschen hatten Sie denn da eigentlich zusätzlich eingestellt für die geplante Impfstoffproduktion? Und was nutzen Sie, wie werden die Räume denn jetzt künftig eigentlich genutzt, für welche Tätigkeit? Und die zweite Frage ist, also Sie sagten, wir sind weiterhin an der mRNA-Technologie interessiert und weiterhin in der Diskussion mit CureVac. Könnten Sie das ein bisschen konkretisieren? Also Sie sind daran interessiert, dass Sie auch künftig Impfstoffe herstellen oder sprechen wir da jetzt von den möglichen Krebspräparaten auf mRNA-Basis oder was meinen Sie damit? Und die Diskussion mit CureVac, das verstehe ich auch noch nicht. Also was gibt es denn jetzt da noch zu besprechen, weil das Thema ist doch jetzt erstmal eigentlich durch. Vielen Dank.
Ja, guten Morgen, Herr von Davids. Vielen Dank für Ihre Fragen. Ich fange mal mit CureVac an und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die also CureVac unterstützt haben, beziehungsweise also unterstützen. Hier ist es so, dass wir im Jahresverlauf teilweise viele hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Mannjahresbasis in der Unterstützung von CureVac beschäftigt hatten, wo wir ganz einfach von weniger kritischen, zeitlich kritischen Projekten abgezogen haben und dann diese Leute dann gebeten haben, prioritär, teilweise 24/7, das Thema des Aufbaus einer Impfstoffproduktion oder auch die Unterstützung im Rahmen des Zulassungsprozesses für den eingereichten Zulassungsantrag des CureVac-Vakzins sicherzustellen. In Wuppertal selber haben wir zusätzlich 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, die nun, wie bereits erwähnt, in andere Verwendungen gehen. Wir haben keinerlei strategisches Interesse, ehrlich gesagt auch keine wirkliche Basis, um im Bereich der Impfstoffe eine eigene Präsenz aufzubauen. Es war immer so angelegt und gedacht, dass wir hier in einer kritischen globalen Gesundheitskrise mit unserer Fähigkeit und unserer Expertise unterstützen. Nun ist, was CureVac angeht, diese Unterstützung nicht mehr erforderlich und wir verfolgen darüber hinaus keine strategischen Ziele im Bereich der Impfstofftechnologien. Was die Diskussion mit CureVac, auch mit anderen mRNA-Technologieunternehmen angeht, ist es so, dass die mRNA-Technologie natürlich aufgrund dieses massiven Erfolges im Bereich der Impfstoffe inzwischen den sogenannten Proof of Concept erbracht hat und als neue Technologie im Bereich der pharmakologischen Wirkstoffe etabliert ist. Und das heißt auch, dass wir uns die mRNA-Technologie natürlich in den Feldern, in denen wir strategische Interessen haben, weiter ansehen und nach möglichen Partnerschaften suchen. Wir sind prioritär zurzeit auf die Zell- und Gentechnologie fixiert und konzentriert. Darüber hinaus auch sogenannte Präzisionschemie mit dem Erwerb der Vividion. Aber darüber hinaus ist natürlich mRNA eine hochspannende Technologie in einigen der auch Bereiche, die Sie genannt haben. Also natürlich in der Onkologie, aber auch in der Kardiologie oder auch in der Augenheilkunde. Und das sind die Themen, die halt dann für uns spannend sind, wo wir diese Technologie gegebenenfalls einsetzen können.
Die nächste Frage kommt von Patricia Weiß, Reuters. Sie haben das Wort.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe noch mal eine ganz kurze Nachfrage zum Ausblick an Herrn Nickel. Und zwar haben Sie im gesamten Jahresverlauf bislang sich auch geäußert zum EBITDA vor Sondereinflüssen und dafür eine Prognose gegeben. Jetzt nur noch auf die EBITDA-Marge abgestellt. Wir können natürlich auch selber rechnen, aber ich würde es gerne von Ihnen selber hören. Bleibt es dann nach absoluten Zahlen bei dem bereinigten Ergebnis von 10,6 bis 10,9 Milliarden Euro im Gesamtjahr und währungsbereinigt hatten Sie ja 11,2 bis 11,5 in Aussicht gestellt. Das müssten ja dann mehr sein. Vielleicht können Sie sich da nochmal zu beiden bitte äußern. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für Ihre Frage, Frau Weiß. Ich fasse es nochmal zusammen, was wir insgesamt gesagt haben. Zum Ersten haben wir natürlich eine erfreuliche Entwicklung gehabt im Q3. Das setzt sich auch ein bisschen fort. Deswegen haben wir die Wachstumsprognosen für Crop Science und Consumer Health angehoben. Crop Science 2% und Consumer Health auch in etwa 2%. Wir hatten ja immer gesagt, der Umsatz läuft sich irgendwo auf 43 Milliarden. Das ist weiterhin so. Sie können sich sicher vorstellen, dass die Zahl heute natürlich größer ist als vorher, aber es rundet sich immer noch auf 43 Milliarden. Wir sind ins Jahr reingegangen mit einer 26% Erwartung der EBITDA-Marge. Dann hat sich das im August-Call auf 25 runtergerundet und jetzt sind wir eben in der Mitte in etwa unterwegs. Wo wir eine leichte Anpassung gemacht haben, ist beim Core EPS. Da waren wir ja raufgegangen im August auf 6 Euro bis 6,20. Das haben wir jetzt um 10 Cent angehoben. Und da zieht sich natürlich der höhere Umsatz, etwas höhere Umsatz und die Marge durch. Was ganz wichtig ist, auch wichtig zu verstehen ist, dass wir eine Verbesserung beim Free Cashflow sehen, etwa 1,5 Milliarden besser. Das hat aber im Wesentlichen mit einer Verschiebung der Settlement-Zahlungen ins nächste Jahr zu tun. Was uns aber in eine Position versetzt, dass wir die Vividion Akquisition konsumiert haben, ohne irgendwelchen Einfluss auf die Nettofinanzverschuldung am Jahresende zu haben. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Also ich glaube, das gibt Ihnen alle Koordinaten, um nachzuvollziehen, was wir hier angepasst haben.
Die nächste Frage kommt von Erik Butterbrot, WDR. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich habe nochmal die Frage zu dem Sparprogramm, was im November 2018 bekannt gegeben wurde. Herr Geisler hat ja schon viele Fragen gestellt, die sind auch alle beantwortet. Eine Frage hatte ich noch. Herr Baumann, Sie sprachen von 8.000 Stellen netto, die seitdem abgebaut worden sind. Wie viele sind davon in Leverkusen weggefallen seitdem? Vielen Dank.
Ja, guten Morgen, Herr Butterbroden. Vielen Dank für Ihre Folgefrage. Wir haben die Personalbestands- und auch Anpassungszahlen nicht auf Standorte heruntergebrochen.
Herr Preuß, und damit das Wort an Sie.
Alles klar, vielen herzlichen Dank, Frau Ernst. Danke auch an Werner Baumann, Wolfgang Nickel. Damit schließen wir jetzt die Frage- und Antwortrunde. Wir danken Ihnen sehr für Ihr Interesse und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und vor allen Dingen bleiben Sie gesund.